Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS, am Mikrofon Kurdin Vinzenz.
The fourth quarter ended the worst year in the history of our bank.
Das schlechteste Jahresergebnis in der Geschichte der Bank, das musste UBS-Konzernchef Marcel Rohner heute verkünden. Die UBS macht 2008 fast 20 Milliarden Verlust, baut allein in der Schweiz mehrere hundert Stellen ab. Aber sie braucht nicht all die Hilfe, die ihr der Staat angeboten hat. All diese Fakten wurden am Morgen bekannt an der Bilanzmedienkonferenz der UBS. Von dort berichtet Wirtschaftsredaktor Thomas Rüst.
Die Spannung war groß, als Konzernchef Marcel Rohner die Medienkonferenz um 9 Uhr eröffnete. Rohner berichtete dann, dass die UBS in den letzten drei Monaten noch einmal 8,1 Milliarden Franken Verlust gemacht habe, zu den 11,6 Milliarden, die bereits Ende September angehäuft waren. Aber auch im profitablen Geschäft mit der Vermögensverwaltung schnitt die UBS schlecht ab. Privatkunden, Unternehmen und Pensionskassen zogen im letzten Quartal Vermögen im Betrag von 86 Milliarden Franken ab. Im neuen Jahr gibt es jedoch laut UBS erste positive Anzeichen. Im Januar seien der Bank erneut Gelder zugeflossen. Insgesamt rechnet die UBS für das Jahr 2009 wieder mit schwarzen Zahlen. Auch die Investmentbank sei auf dem Weg zu neuen Erträgen. Dort werden weitere 2000 Stellen gestrichen. In der Schweiz werden zwischen 600 und 800 Arbeitsplätze abgebaut. UBS und Finanzaufsichtsbehörde FINMA haben sich heute zu den umstrittenen Boni geäußert. Für 2008 werden Boni im Betrag von 2,2 Milliarden Franken ausbezahlt, davon gut die Hälfte an Mitarbeitende der unteren und mittleren Hierarchie. Auch die Nationalbank meldete sich zu Wort mit Angaben über den Umfang des Stabilisierungsfonds für problematische Wertpapiere der UBS. Neu sind dafür nicht mehr 60 Milliarden Franken nötig, sondern ein Drittel weniger, nämlich noch 39 Milliarden.
Thomas Rüst zu den UBS-Zahlen, die am Morgen bekannt wurden. Wir kommen gleich ausführlich auf die Schweizer Grossbank und ihre Lage zurück. Nach dem Nachrichtenüberblick mit Susan Schmucke. Und da geht es zuerst um die starken Winde, die zurzeit über die Schweiz fegen.
Orkanartige Böen ziehen seit letzter Nacht über das ganze westliche Europa. In der Schweiz gab es Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 170 Kilometern pro Stunde. Größere Schäden wurden bisher keine gemeldet. Eine Übersicht von Monika Zumbrunn.
Am stärksten stürmte es auf der kleinen Scheidegg im Berner Oberland, auf dem Bantiker bei Bern und auf dem Zürcher Uetliberg, mit Werten zwischen 150 und 170 Stundenkilometern. Der Wintersturm fegte zahlreiche Bäume um und wehte Ziegel vom Dach. Bereits am frühen Morgen waren die Feuerwehren im Einsatz. Schadensmeldungen kommen von der Alpen-Nordseite von der Region Bern bis zum Bodensee. Die Polizei meldet einzelne Leichtverletzte. Mehrere Verkehrswege waren heute Morgen unterbrochen, so etwa die Bahnlinie Langenthal-Solothurn und die S-Bahn-Strecke Oberwinterthur-Soizach. Auch jetzt sind noch verschiedene Straßen gesperrt. Weiter kam es in mehreren Regionen zu Stromausfällen. Die Flughäfen von Zürich und Basel mussten verschiedene Flüge streichen, weil die Flughäfen in Paris vorübergehend geschlossen waren.
Frankreich, wo die Winde herkommen, blieb bis jetzt von neuen verheerenden Schäden verschont. Allerdings fiel im Norden des Landes in mehr als 600.000 Haushalten der Strom aus. Der Sturm war aber nicht so stark wie jener im Südwesten Frankreichs Ende Januar. Neue heftige Regen- und Schneefälle haben Teile von England und Wales lahmgelegt. In vielen Haushalten im Westen Englands fiel wieder der Strom aus. In London und Südengland regnete es in 24 Stunden so viel wie sonst im ganzen Februar. Autobahnen und Straßen sind wegen Hochwassers gesperrt. Wegen großer Lawinengefahr sind in der Bündner Gemeinde Poschiavo gestern 43 Personen aus ihren Häusern evakuiert worden. Sie können frühestens am Freitag zurückkehren. In der Schweiz ist die Jahresteuerung im Januar auf 0,1% gesunken. Das ist der tiefste Stand seit zwei Jahren. Im Dezember hatte die Jahresteuerung noch 0,7% betragen, wie das Bundesamt für Statistik mitteilt. Gründe für die tiefere Teuerung seien der Ausverkauf und die gesunkenen Erdölpreise. Diese gingen innerhalb eines Monats um 6% zurück. Schuhe und Kleider wurden 12% billiger. Der Rückgang ist auf die Güter aus dem Ausland zurückzuführen, die innerhalb eines Jahres 4% billiger wurden. Die hier produzierten Güter hingegen wurden 1,7% teurer. Der Basler Spezialchemiekonzern Ciba hat im letzten Geschäftsjahr einen Verlust von rund 560 Millionen Franken gemacht. Im Vorjahr hatte Ciba noch einen Gewinn von 240 Millionen Franken erzielt. Der Umsatz sank um 9%. Und bis Ende Jahr sollen bei Ciba weitere 600 Stellen gestrichen werden. Nächstes Jahr wird die Ciba vom deutschen Chemiekonzern BASF übernommen. In Deutschland sind die Aufträge im Maschinenbau im Dezember regelrecht eingebrochen. Um 40% gingen die Bestellungen zurück, wie der Branchenverband in Frankfurt bekannt gab. Für 2009 wird nun mit einem deutlichen Produktionsrückgang gerechnet. Dabei dürften auch Stellen verloren gehen. Der Maschinenbauverband rechnet mit einem Abbau von gegen 25.000 Arbeitsplätzen. Im Vorjahr waren im deutschen Maschinenbau noch 40.000 Stellen geschaffen worden. In den westeuropäischen Ländern sind letztes Jahr 11% mehr Firmen Konkurs gegangen. Nur in der Schweiz, in den Niederlanden und in Luxemburg ging die Zahl der Firmenpleiten zurück. In der Schweiz sank die Zahl der Firmenkonkurse um 2,2% auf 30.000. Zum 30. Jahrestag der Islamischen Revolution in Iran erklärt sich Präsident Ahmadinejad bereit zu Gesprächen mit den Vereinigten Staaten. Es brauche aber den Respekt der USA gegenüber Iran und einen grundlegenden Kurswechsel der USA. Die Regierung von Präsident Obama hatte Teheran zu Gesprächen aufgefordert. In einer Rede vor mehreren hunderttausend Menschen in Teheran forderte das iranische Staatsoberhaupt ferner, dass der frühere amerikanische Präsident Bush und israelische Spitzenpolitiker vor Gericht gestellt werden, wegen ihrer Verantwortung für die Kriege in Irak, Afghanistan und im Nahen Osten.
12.37 Uhr im Rendezvous auf Schweizer Radio DRS. Das Riesenloch in der UBS-Kasse und der riesige Vertrauensverlust der Kunden beschäftigen uns hier gleich. Wir fragen aber auch, warum die Bank trotzdem rund 2 Milliarden Boni zahlt und haben Reaktionen von Politikern dazu. Und wir erklären, warum die UBS trotz der zig verlorenen Milliarden nicht die ganze Staatshilfe in Anspruch nimmt. Erklärungen und Einschätzungen zur Lage der UBS Stand 10. Februar 09, dann auch im Tagesgespräch mit Manuel Ammann, Bankenprofessor in St. Gallen. Auch in der Sendung Christoph Blocher im Interview zur verlorenen Abstimmung zur SVP und seiner Rolle in der Partei. Und die Reportage aus Israel am Wahltag, der dem Land wahrscheinlich einen Rechtsruck bringt. Das alles nach Börse, Wetter und Verkehr.
Zunächst zur Börse die Daten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.176 Punkten, das entspricht einem Plus von 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 50,54 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 16,27. Und das Wetter? Im Norden ist es heute stürmisch und wechselhaft, längere trockene Abschnitte wechseln sich mit Schauern ab und am späten Abend fällt Schnee bis in tiefe Lagen. Im Süden regnet oder schneit es ebenfalls zeitweise, am Nachmittag gibt es Aufhellungen. Die Höchstwerte liegen in der ganzen Schweiz zwischen 6 und 11 Grad. Am Mittwoch und Donnerstag fällt im Norden zeitweise Schnee und es wird kälter mit höchstens 2 Grad. Im Süden ist es mit Nordwind teils sonnig bei 9 bis 14 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.39 Uhr. Der Verkehr verläuft zurzeit störungsfrei.
19,6 Milliarden hat die UBS also im letzten Jahr verloren. Zum Vergleich etwa gleich viel kostet nach jetzigen Berechnungen die ganze NEAT durch Lötschberg und Gotthard. Dieser größte Verlust in der Geschichte der Großbank kam auch deswegen zustande, weil die Kunden auch noch im Herbst viel Geld von der Bank abzogen. Zu einem Zeitpunkt also, als der Staat schon eingegriffen hatte. Manuel Rentsch mit Zahlen und Befindlichkeiten bei der UBS.
Der Raum ist voll, praktisch alle Plätze sind besetzt. In der hintersten Reihe stehen die Fernsehkameras, wohl etwa doppelt so viele wie normalerweise an einer UBS-Jahreskonferenz. Dann um Punkt 9 gibt's ein paar Takte klassische Musik, bevor Konzernchef Marcel Rohner zum Mikrofon schreitet. Der UBS-Chef wirkt ruhig und kommt ohne Umschweife gleich zur Sache.
The fourth quarter ended the worst year in the history of our bank.
Mit dem vierten Quartal gehe das schlimmste Jahr in der Geschichte der Bank zu Ende. Für die UBS sei es darum gegangen, das Unternehmen zu schützen. Dies sei im Sinne der Kunden.
We have always applied one principle to all our decisions. Protect the safety of our institution as the basis to protect our clients.
Um die Kunden zu schützen, habe die UBS unrentable Geschäfte abgebaut und die faulen Kredite an die Nationalbank ausgelagert. Die UBS ist denn auch im Vergleich zum Vorjahr viel kleiner geworden. Die verwalteten Vermögen zum Beispiel sind um ein Drittel geschrumpft. Vor einem Jahr verwaltete die UBS Gelder im Umfang von 3.200 Milliarden Franken. Heute sind es nur noch 2.200 Milliarden. Das heißt, innerhalb von einem Jahr sind massiv Gelder abgeflossen und der Wert der verwalteten Vermögen ist gleichzeitig aufgrund der fallenden Aktienkurse geschrumpft. Die Entwicklung zeigt, dass die UBS unter dem Vertrauensverlust gelitten hat. Die Bilanzsumme ist drastisch zurückgegangen, was den Rückzug der UBS aus den gefährlichen Geschäften zeigt. Dabei wurden Stellen gestrichen. Die Grossbank hat im vergangenen Jahr 5.800 Arbeitsplätze abgebaut. Und der Umbau geht weiter. Die Bank kündigte eine Umstrukturierung an. Das Schweizer Geschäft soll ein grösseres Gewicht erhalten.
We have adjusted our businesses such that they can operate profitably and grow sustainable earnings in a new environment.
Mit Hilfe der Reorganisation will die UBS nun wieder Fuß fassen. Im kommenden Jahr soll ein Gewinn resultieren, sagte Marcel Rohner, allerdings mit leiser und etwas zurückhaltender Stimme. Im Januar sei der Geldabfluss gestoppt worden. Das sei ein positives Zeichen.
Manuel Rentsch über den Stand der UBS-Geschäfte. Das nächste Stichwort zum Thema ist ein Reizwort, die Boni. 2,2 Milliarden hat die Grossbank ihren Angestellten im Krisenjahr 2008 ausgeschüttet, also etwa die Summe, die seit drei Wochen gerüchteweise kursiert und weit herum Unverständnis, Ärger, Wut ausgelöst hat. Warum 2,2 Milliarden und wer bekommt das Geld? Erklärung der UBS im Bericht von Beat Zoltermann.
Eine globale Grossbank wie die UBS ist ein komplexes Gebilde und dazu gehört offensichtlich auch ein komplexes Entlöhnungssystem, vor allem wenn Boni und andere variable Lohnanteile im Spiel sind. Letztere auf eine einzige Zahl zu reduzieren, das würde der Sache nicht gerecht, sagte Marcel Rohner, der UBS-Konzernchef.
The one thing which is completely inadequate is the attempt to express this complexity in only one number.
Und deshalb ließ er zur einen Zahl, den 2,2 Milliarden Franken für die Boni im 2008, noch eine ganze Reihe weiterer Zahlen an die Wand projizieren. 9,2 Milliarden Franken etwa, um diese Summe reduzierten sich die Löhne letztes Jahr insgesamt, oder 7,7 Milliarden Franken, das ist der Rückgang bei den Boni. Doch es half wenig, weil die Zahl, die am meisten interessierte und über die Rohner am meisten sprach, blieb die 2,2 mit den 8 Nullen dahinter, also die 2,2 Milliarden Boni-Franken. Die Summe setzt sich laut UBS aus zwei Typen von Zahlungen zusammen. Eine Milliarde wurde bestimmten Angestellten fest versprochen, etwa einigen Bankern in Brasilien oder solchen, die erst seit kurzem bei der UBS sind. Die übrigen 1,2 Milliarden Franken verteilt die Bank freiwillig. Dazu Marcel Rohner.
We reduced our discretionary cash compensation to the bare minimum.
Zusätzliche Abstriche bei den freiwilligen Boni oder gar ein Verzicht wären nicht möglich gewesen, argumentierte der UBS-Konzernchef. Im Branchenvergleich seien die UBS-Fixlöhne tief, es gäbe keinen 13. Monatslohn. Ähnlich sieht dies auch die Aufsichtsbehörde FINMA, die die UBS-Boni abzusegnen hatte. Auch in der Krise seien Boni möglich, solange sie auf einem Minimum blieben, schreibt die FINMA. Und weiter?
Viele Konkurrenten in der Schweiz wie im Ausland werden auch in der heutigen angespannten Situation im Vergleich zur UBS deutlich höhere variable Vergütungen sprechen. Es besteht somit die Gefahr, dass die UBS in diesem Umfeld gerade diejenigen Mitarbeitenden verlieren wird, welche am meisten zur Zukunftssicherung der Bank beitragen.
Allerdings hat die FINMA zweimal ein Auge zugedrückt. Erstens hat sie eigentlich nicht 2,2, sondern nur 1,8 Milliarden bewilligt. Der Mehrbetrag von 400 Millionen Franken zaubert die UBS aber in ihrer Buchhaltung auf legale Weise weg. Und zweitens bezahlt die UBS über die nächsten 3 Jahre unter bestimmten Bedingungen weitere 1,6 Milliarden Franken. Viele zahlen tatsächlich, zahlen aber auch, die die Boni-Diskussion wohl nicht beenden werden.
Die Boni-Diskussion sei nicht beendet, hat Beat Soltermann gerade gesagt. Und tatsächlich, die Diskussion geht gleich weiter. Bereits reagiert nämlich die Politik mit scharfer Kritik, die einen mit einem gewissen Verständnis, andere. Marcel Jecke.
3.000 bis 4.000 Franken Bonus für kleine und mittlere Angestellte, das ginge ja noch, sagt SP-Präsident Christian Löwra. Aber er hätte erwartet, dass die UBS bei den Kaderangehörigen nochmals nachverhandelt.
Die Bank hat es aber nicht gemacht. Das scheint mir ein Zeichen zu sein, dass man noch nicht verstanden hat, dass die öffentliche Hand diese Bank gerettet hat.
Uli Leuenberger, Parteipräsident der Grünen.
Skandal für uns, dass so hohe Boni bezahlt werden für Verantwortliche einer Bank, die versagt haben.
Die Finanzmarktaufsicht FINMA sei zu wenig unabhängig, sagen SP und Grüne. FINMA-Präsident Eugen Haltiner stehe der UBS zu nahe, er müsse zurücktreten. Christian Löwra.
Wir sind jetzt wahrscheinlich für mehrere Jahre in einer Phase, wo die Aufsicht auf diese zwei Großbanken zentral sein wird und dass die Kontrollbehörden geführt werden von jemandem, der sehr nah an der Führung dieser Banken ist, gibt nicht das Gewähr der Unabhängigkeit, das man haben sollte.
Haltiners Nähe zu seiner ehemaligen Arbeitgeberin UBS sei diffizil, sagt auch SVP-Nationalrat Bruno Zuppiger, Präsident der Finanzdelegation.
Hier muss der Bundesrat als Wahlbehörde genau überlegen, ob die Kreditwürdigkeit auch einer Finanzmarktaufsicht mit einem solchen Mann an der Spitze in Ordnung ist oder nicht.
Er selber fordert den Rücktritt Haltiners aber nicht. Zuppikers Partei, die SVP, verlangt dagegen, die Managerlöhne bei UBS und Credit Suisse müssten auf das Niveau der Bundesbetriebe begrenzt werden und in Zeiten der Staatsgarantie dürften bei Defiziten keine Boni ausbezahlt werden. FDP-Vizepräsident Rudi Noser ortet grundsätzlichen Handlungsbedarf bei Bonuszahlungen.
Die Bonuszahlungen haben sich verselbstständigt vom Geschäftsresultat der Banken. Hier muss man korrigierend einwirken. Ich denke, die Freisinnigen können sehr gut jetzt mit dem leben, was die UBS gemacht hat. Aber wir denken, im 2009 wird diese Diskussion weitergehen.
Auch CVP-Ständerat Urs Schwaller, Mitglied der Finanzdelegation, stellt sich hinter die Bonuszahlungen, kritisiert aber die Information in der ganzen Sache. Die UBS zahlt nun noch mehr freiwillige Boni aus, als dies der Bundesrat selber kürzlich noch verlauten ließ, und es sind weniger Lohnbestandteile, zu denen sie vertraglich verpflichtet ist. Urs Schwaller.
Wichtig wird es nun sein, dass sowohl Bundesrat Merz wie aber dann auch die FINMA vielleicht noch die eine oder andere Erklärung nachgibt im Parlament, in welchem man ja dem ganzen Rettungspaket zugestimmt hat.
Sagt CVP-Fraktionschef Urs Schwaller. Die UBS hatte heute also einiges an Bad News zu berichten, aber dazu auch eine Sache, die an sich positiv tönt. Die Nationalbank wird weniger Risikopapiere der UBS zu übernehmen haben, als das auch möglich gewesen wäre. Statt für maximal 60 Milliarden Dollar soll die Zweckgesellschaft der Nationalbank nur 40 Milliarden unverkäufliche Wertpapiere der UBS übernehmen. Die Größe des staatlichen Rettungspakets verringert sich also um einen Drittel. Barbara Wittmer.
Der ursprüngliche Rettungsplan bleibt sich gleich. Die Schweizerische Nationalbank übernimmt von der UBS Risikopapiere, die als Folge der Finanzkrise unverkäuflich geworden sind. Neu ist aber die geplante Größe des staatlichen Rettungspaketes. Es wird deutlich kleiner. Und das sei gut so, sagt Thomas Jordan, Mitglied des Direktoriums der Nationalbank und dort unter anderem zuständig für die Verwaltung des staatlichen Rettungsfonds.
Das ist grundsätzlich eine gute Nachricht für die Öffentlichkeit und für den Steuerzahler, auch für die SNB. Das gesamte Risiko, das nun in diesem Stabilisierungsfonds ist, ist deutlich kleiner als gegenüber der ursprünglich maximal vorgesehenen Größe.
Statt für maximal 60 Milliarden übernimmt der Auffangfonds jetzt nur noch für 40 Milliarden faule Wertpapiere von der UBS. Gewisse Risikopapiere, unter anderem solche, die mit Studiendarlehen unterlegt sind, will die UBS behalten und selber verwalten. Neue international gültige Buchhaltungsregeln machen's möglich. Sie erlauben es der UBS, die zurzeit unverkäuflichen Wertpapiere anders zu verbuchen als bisher. Das heißt, erst wenn die Ramschpapiere endgültig wertlos sind, muss die UBS weitere Abschreiber tätigen. Deshalb kann sie es sich leisten, diese Papiere, die möglicherweise noch etwas wert sind, selber zu hüten. Damit sind die Risiken, die der Stabilitätsfonds zu tragen hat, etwas weniger breit gestreut als ursprünglich geplant. Die Gefahr, dass der Fonds zu einem Verlustgeschäft wird, steigt etwas finanztechnisch ausgedrückt. Das Risikoprofil verschlechtert sich leicht.
Aber es ist aus unserer Sicht immer noch ausreichend groß und insgesamt geben sich eigentlich nur limitierte Auswirkungen auf das Ertrags- und Risikoprofil des Stabilisierungsfonds.
Dieser Rettungsfonds soll die UBS von Ramschpapieren entlasten und so das Bankensystem als Ganzes stabilisieren. Und dieses Ziel sei nicht gefährdet, trotz engerem Risikoprofil, erklärt Nationalbankdirektor Thomas Jordan.
Aus Sicht der Finanzstabilität bleibt eigentlich die Wirkung des Pakets unverändert.
Immerhin, es wird kleiner. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass sich die UBS nach wie vor gezwungen sieht, giftige Ramschpapiere in Milliardenhöhe an die Schweizer Öffentlichkeit auszulagern. Die unverkäuflichsten der zurzeit unverkäuflichen Papiere übernimmt, wie vorgesehen, der staatliche Rettungsfonds.
Barbara Wittmer. Fast 20 Milliarden Franken Verlust, dennoch gut 2 Milliarden Bonuszahlungen, ein weiterer Stellenabbau, eine neue Organisationsform und ein wenig Licht am Ende des Tunnels. Wo steht die UBS heute? Der Kommentar von DRS-Wirtschaftschef Rainer Bohrer.
Tiefrote Zahlen, tiefe Zerknirschung. Was die UBS heute für 2008 rapportierte, war die Essenz eines schrecklichen Jahres. Die größte Schweizer Bank entkam nur knapp und dank milliardenschwerer Staatshilfe dem Untergang. Eine vor allem im US-Immobiliensektor aufgeblähte Bilanz und ein aufgeblasenes Geschäftsgebaren haben die UBS dorthin geführt. In den letzten Wochen, so scheint es heute, hat die UBS wieder etwas Boden gefunden. Das sieht man daran, dass das zentrale Problem der UBS, der Abfluss von Kundengeldern, gestoppt werden konnte. Auch der verhalten positive Ausblick von Konzernchef Marcel Rohner deutet auf eine Stabilisierung des Zustands des Patienten hin. Drittens scheint auch das Problem mit den giftigen Papieren, die an die Nationalbank ausgelagert werden, zwar noch nicht ganz im Griff, jedoch ist das Problem eingegrenzt. Und es ist immerhin ein Drittel kleiner als bis jetzt befürchtet. Entsprechend kleiner ist auch das Risiko, dass am Ende der Steuerzahler die Zeche bezahlt, die Investmentbanker vor allem in den USA zu verantworten haben. Die Zeit der Spekulationen ist also vorbei, nicht jedoch die Zeit der politischen Diskussionen und der Unsicherheit. Zur Unsicherheit. Nachdem die UBS die eigene Finanzlage einigermaßen wieder im Griff hat, kommt jetzt die Krise in der Realwirtschaft an. Und das bedeutet, dass die UBS, wie die meisten anderen Banken auch, einer weiteren großen Belastungsprobe ausgesetzt ist. Ganz aus dem Schneider ist die größte Schweizer Bank noch nicht. Und dann ist da natürlich noch die andere, die politische, die Bonusfrage. Allen ökonomischen Erwägungen der Finanzmarktaufsicht zum Trotz, eine Bank, die nur dank einer so massiven Geldspritze vom Staat überlebt, darf nicht für das schlimme 2008 gut 2, später vielleicht sogar fast 4 Milliarden Franken Bonus an die eigenen Angestellten ausschütten. Das ist keine ökonomische Frage, das ist eine Frage des Anstands. Zudem fehlt hier bis jetzt die Transparenz, wie viel der Bonussumme nun wirklich für tiefe Einkommensklassen in der Bank aufgewendet werden müssen. Die Rettungsübung wird zudem auch tiefe Spuren im Finanzhaushalt der Schweiz hinterlassen. Vermutlich schon heute Nachmittag zum ersten Mal, wenn Finanzminister Merz die Staatsrechnung 2008 präsentiert. Die politische Diskussion hat eben erst begonnen.
Wir kommen zurück aufs Thema UBS nach 13 Uhr im Tagesgespräch. Zu Gast dort Manuel Ammann, der Bankenprofessor. Und wir haben dann auch ein Interview mit UBS-Chef Marcel Rohner. Zu einem anderen Thema. Eine der treibenden Kräfte im Abstimmungskampf zur Personenfreizügigkeit hat bis heute geschwiegen, Altbundesrat Christoph Blocher. Nach der Niederlage sprach er nur in seinem eigenen Internetfernsehen und kündigte eine Volksinitiative gegen die Personenfreizügigkeit an. Als Klamauk bezeichnete dies Bundesrätin Doris Leuthard, und auch SVP-intern war Kritik an diesen Plänen zu hören. Von Zwängerei war die Rede. Inlandredaktor Alexander Sauter sprach heute Morgen mit Christoph Blocher und fragte ihn, wie er sich zu diesem Vorwurf stellt.
Man weiß nicht, aus welchen Reihen was kommt. Es kommt immer etwas. Also das habe ich schon vor Monaten gesagt, dass man die Personenfreizügigkeit anpassen muss, inhaltlich. Das wird auch in den EU-Staaten kommen. Und das wird die SVP fordern. Und wenn das im Parlament nicht durchgeht, ist die letzte Gelegenheit immer eine Volksinitiative. Aber die steht nicht zuvorderst.
Aber Sie sagen ja selber, das Volk hat immer recht. Warum dann trotzdem nochmals kommen damit?
Das Volk hat darüber nicht abgestimmt. Das Volk hat darüber abgestimmt, ob diese beiden zusammengebundenen Dinge, ob man dem Ja sagen muss, damit die bilateralen Verträge nicht schiefgehen. Wir machen nichts ohne das Volk, Entschuldigung. Das ist eine Unterschiebung von Ihnen jetzt, oder?
Nein, ich frage nur.
Den parlamentarischen Weg und wir gehen. Volksinitiative ist ja das Demokratischste, das es gibt.
Es entstand der Eindruck, dass im Abstimmungskampf auch Gräben aufgerissen wurde innerhalb Ihrer Partei, mit dem, ich sag mal, liberalen Wirtschaftsflügel. Wie will man das jetzt wieder kitten?
Wir müssen keine Gräben kitten. Ich hoffe, dass wir eine Partei haben, die immer Auseinandersetzungen hat in verschiedenen Dingen. Sonst ist das kein lebensfähiger Organismus.
Es gab aber trotzdem auch den Vorwurf an Ihre Person. Ich denke da zum Beispiel an Nationalrat Peter Spuhler. Es gab auch andere Stimmen, die sagten, man müsse Ihre Rolle in der Partei überdenken. Wie stellen Sie sich dazu?
Sollen Sie es überdenken? Das ist ja nicht verboten. Denken ist erlaubt. Also ich habe nichts dagegen, wissen Sie. Diskussionen sollen auch sein, auch über Personen. Ich bin nicht so empfindlich. Oh, hat einer gesagt, das muss man auch überdenken. Und ich muss auch die Rolle von Herrn Spuhler überdenken. Und ich muss auch noch die Rolle von Pauli Maurer überdenken. Denken Sie doch.
Ich glaube, die anderen wollen nicht über Ihre Rolle denken, sondern erwarten, dass Sie über Ihre Rolle denken.
Ah ja, das müssen Sie mir überlassen, was ich denke. Auf jeden Fall denke ich.
Wie sehen Sie denn Ihre Rolle in der Partei jetzt in der Zukunft? Sind Sie nicht angeschlagen nach diesem Abstimmungssonntag?
Nein, dieser Wunsch geht nicht in Erfüllung. Aber wissen Sie, das bestimme ja nicht ich, wenn die Partei hat mich ja geholt. Und ich bin ja gewählt in dieser Funktion, aber ich könnte auch gut ohne diese Funktion leben.
Sagt Christoph Blocher. Alexander Sauter hat ihn befragt. In Israel sind seit dem Morgen die Wahllokale offen. Die Bevölkerung bestimmt die Mitglieder der Knesset, so heißt das israelische Parlament. Die Umfragen sagen zwar für keine einzelne Partei eine klare Mehrheit voraus, aber sie deuten nur wenige Wochen nach dem Gazakrieg insgesamt auf einen Sieg der politischen Rechten hin. Irin Meyer hat sich am Vormittag in Wahllokalen in und um Jerusalem herumgehört.
Über Nacht ist es kalt geworden in Israel. Das Thermometer zeigt am frühen Morgen des Wahltages gerade 10 Grad Celsius in Jerusalem. Zielstrebig marschiert ein Mann durch Regen und Wind auf das zum Wahllokal umfunktionierte Schulhaus im Quartier Katamon zu. Die Zukunft des Landes liegt in unserer Hand, sagt der etwa 50-Jährige. Matti mit Namen, Versicherungsvertreter von Beruf. Ein Wähler, der laut Umfragen heute vermutlich nicht auf der Verliererseite stehen wird. Er wähle rechts, sagt er.
Der Gazakrieg habe einen eigentlichen Rechtsrutsch in Israel ausgelöst und treibe Avigdor Lieberman sehr viele Wähler zu, sagt Matti.
Er selber gebe seine Stimme Likud-Chef Netanyahu. Aber er ist mit Lieberman einverstanden. Dieser spreche nur aus, was alle dächten und fühlten, sagt Matti.
Lieberman ist gut.
Der russischstämmige Ultranationalist könnte bei diesen Wahlen laut Umfragen den Ausschlag geben, in welche Richtung die nächste israelische Regierung tendiert. Ganz nach rechts mit einer von Netanyahu geführten Koalition oder zu einer liberal-konservativen Regierung mit Außenministerin und Kadima-Chefin Zipi Livni. Liebermanns rechtsradikale Partei Israel unser Haus könnte drittstärkste Kraft werden hinter Likud und Kadima und vor der Arbeitspartei von Verteidigungsminister Ehud Barak. Doch Liebermanns anti-arabische Kampagne, die sich speziell gegen die israelischen Palästinenser richtet, verfängt nicht bei allen. Abigail, eine Rentnerin, sagt, sie wolle keinen Rassismus hier
Und ihre Freundin kann sich nicht erklären, warum Avigdor Lieberman so populär ist. Ihre Wahl ist klar, Tzipi Livni, weil sie saubere Hände habe, nicht korrupt sei und weil sie eine Frau sei. Von Frieden reden die beiden alten Damen und sie reden von Golda Meir, der ersten und bis jetzt einzigen Premierministerin Israels. In Male Adumim, der großen israelischen Siedlung am Rand von Jerusalem, ist der Friede nur ein Randthema. Für die russischstämmige Studentin Olga ist er nicht einmal dies. Israel befindet sich seit 100 Jahren in einer Kriegssituation. Sicherheit sei wichtig, Frieden sei kein Thema. Auch Olga wählt rechts, sehr rechts. Das Wichtigste für Yaakov, einen Geschäftsmann, der auch in der Siedlung Male Adumim lebt, ist die Zukunft des jüdischen Staates. Diese müsse gesichert sein. Mit diesem Argument zog Tzipi Livni in den Wahlkampf. Nur die Zwei-Staaten-Lösung sichere Israel als jüdischen Staat, sagte Livni und wies auf die demografische Entwicklung hin. Doch Yaakov in Male Adumim wählt Likud-Chef Netanyahu, der keinen palästinensischen Staat will. Netanyahu sei einfach stärker als Livni, begründet Yaakov seine Wahl. Er sei zuversichtlich, dass das Resultat dies bestätigen würde. Er hoffe, Netanyahu wäre es leicht fallen, mit einem siegreichen rechten Block zu regieren. Die Umfragen vor der Wahl widersprechen Yaakovs Hoffnung nicht. Im Gegenteil.
Die Reportage von Irene Meyer vom Wahltag in Israel.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.